So, wir fahren weiter heute Abend mit dem Wort. Etwas besonders Wichtiges. In der Hauptüberschrift haben wir das Wort überwinden drin. Wir überwinden. Dass wir erstmal den Herrn kennen, die Gemeinde offenbart bekommen, den guten Kampf kämpfen. Wir überwinden durch den Gekreuzigten. Heute Abend kommen wir zu dem Wort. Den ersten Vers, den wir gelesen haben in Matthäus 24, der kommt genau gleich vor, auch in Markus 13 und Lukas 21. Dreimal. Dreimal sagt der Herr das und immer im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, das sind die drei Kapitel, wo der Herr über seine Wiederkunft redet. Und jedes Mal sagt er, alles wird vergehen, aber mein Wort wird bleiben. So kümmern wir uns heute Abend um das, was bleibt. Ich habe diese Verse genommen aus dem 2. Timotheusbrief. Denke, vielleicht kenne ich schon. Wer von euch kennt das Wort, die Schrift von Kind an? Hand hoch. Oh, es sind doch viele. Das Wort Kind hier, ich habe es nur nachgeschaut. Das Wort Kind hier heißt Präfos. Säugling. Wer kennt von Säugling an? Ja, so wie Mose, der hat von seiner Mutter schon das Wort bestimmt gesungen bekommen und mitbekommen. Aber das sind dann doch die wenigsten. Dass ich das Wort entdeckt habe, da war ich schon über 20. Schade aber, es hat alles seine Zeit. Alles zur richtigen Zeit. Wenn man bereit ist, dann kommt die Zeit. So, Paulus schreibt hier, 2. Timotheus 3, bleibe in dem, was du gelernt hast. Er hatte ja eine gläubige Mutter und eine gläubige Großmutter, der Timotheus, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Im Deutschen kommt das nicht so gut raus. Das Wem steht im Griechischen im Plural. Man müsste sagen, von welchen Personen du gelernt hast. Damit ist nicht nur seine Mutter und Großmutter gemeint und Paulus, vielleicht noch andere. Wichtig ist mir das deshalb, weil auch hier sehen wir, es gibt nicht den einen Mann, der Bescheid weiß, der alles zeigt. Und ich weiß, von dem habe ich gelernt und wenn ich von dem lerne, dann brauche ich nichts mehr prüfen. Das kann ich nehmen und das ist gut. Das gibt es in der Schrift nicht, Geschwister. Aber er weiß, von wem du gelernt hast. Zu dem Vers ist mir noch Hebräer 13 gekommen, Vers 7. Dort sagt Paulus, denkt an die, die euch führen, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ergebnis ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Es ist immer zu gucken, wenn wir wissen wollen, von wem wir gelernt haben, auch schauen, wie lebt er denn jetzt? Ich will nicht sagen, schaut sein Ende an, das ist nicht immer möglich. Aber schau mal sein Leben an, was kommt raus, das Ergebnis seines Wandels. Und das dient auch dazu, prüfen zu können, was ist das für ein Wort, das ich hier empfange. Und dann sagt Paulus weiter, weil du von Kind auf, wie gesagt von Säugling an, die heiligen Schriften kennst, die dich weise zu machen vermögen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das Wort Schriften hier im Griechischen ist Grammata, die Buchstaben. Ich weiß, Buchstaben kriegen wir vielleicht hier die Nackenhaare gestellt, aber das zeigt hier nur, Timotheus kannte das Wort gut und genau. Darum geht es hier. Es geht nicht darum, ein Diener des Buchstabens zu werden, aber es geht darum, das Wort zu kennen. Und darauf will ich eigentlich heute Abend ein bisschen hinaus und seinen Geschmack am Wort zu geben, was das Wort ist, was das Wort bedeutet Und Geschwister, was wir hier für einen Schatz in Händen halten. Natürlich wissen wir auch, das Wort ist der Herr selbst. Ja? Wer kennt es? Offenbarung 19. Ich hoffe, ihr kennt es. Offenbarung 19, Vers 13. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist sehr vielfältig, gell? Auch wenn wir hier in der Offenbarung, Kapitel 1, das wir schon angeschaut haben, den Herrn sehen, er ist der, aus dessen Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorkommt. Ich stelle mir das immer ein bisschen bildlich vor. Das schreibt Johannes, von dem es heißt, es ist der Jünger, den der Herr liebte. Und das ist der Jünger, der sich an die Brust des Herrn gelehnt hat. Wenn man es liest im Johannesevangelium, ist es so ein friedliches, schönes Bild. Und er sieht jetzt diesen Herrn, erschrickt und fällt zu seinen Füßen wie tot. Es ist ein völlig anderer Herr, als der, den er bis dahin gekannt hat. Oder den sich im Augenblick manche Menschen wünschen. Dieses kleine, kulleraugige, pausbäckige Baby da. Und das die Herzen zerschmelzen lässt in Zeit des Friedens. Das ist nicht der Christus, den wir heute haben. Heute unter den Gemeinden müssen wir diesen Christus kennen. Wie in Offenbarung 1 beschreibt. Wenn das dein Christus ist, den du kennst, ich formuliere es mal ein bisschen schwarz-weiß, dann kannst du annehmen, dass du in der Gemeinde bist. Wenn du diesen Christus nicht kennst, dann bete, sagen wir es so, ihn kennenzulernen. Der Christus, der ein scharfes, zweischneidiges Schwert aus seinem Mund hat. Das zeigt, sein Sprechen hat eine Wirkung. Das hat eine Wirkung. Und das wird hier erwähnt. Vers 16 ist es, genau. In Kapitel 2, Vers 12 spricht er zur Gemeinde in Pergamon. Dem Boten der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. In Vers 16 sagt er, tue also Buße, wenn aber nicht, werde ich schnell über dich kommen und werde Krieg gegen sie führen mit dem Schwert meines Mundes. Also das ist schon ein sehr spezieller Christus, den wir da haben und auch kennen und erfahren können. Und das bezieht sich auf das Wort, das wir haben. So wirkt das Wort, wenn der Herr zu uns spricht. Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. In Offenbarung 2 und 3 stellt er sich immer sehr speziell vor. Jeder Gemeinde stellt er sich speziell vor. Jede Gemeinde hat ihre eigenen Probleme. Und der Christus, wie er sich vorstellt, ist für diese Probleme. So stellt er sich vor. Und in Pergamon, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, in Pergamon, das ist die Gemeinde, Pergamon, siehe Hochzeit, das ist die Gemeinde, die sich mit der Welt verheiratet hat, damals. In Kapitel 2, Vers 13 heißt, ich weiß, wo du wohnst, wo des Satans Thron ist. Also ich wiederhole es nochmal, die Gemeinde wohnt dort, diese Gemeinde wohnt dort, wo des Satans Thron ist. Das ist die Aussage hier. Nicht meine Worte, das steht hier. Und die Lösung hier ist das scharfe, zweischneidige Schwert. Sprich, eine Trennung von der Welt zu machen. Dieses Wort, was wir haben, trennt von der Welt. Aber wichtiger ist, dass wir dieses Wort achten und ich möchte sagen, lieben. Es ist der Herr selbst und viele oder alle von uns haben schon einmal gesagt, Herr, ich liebe dich. Vielleicht habt ihr auch schon mal gesagt, Herr, ich liebe dein Wort. Und jetzt lesen wir Johannesevangelium 14, 23. Dort sagt der Herr, wenn jemand mich liebt, sagt er dort, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, habt ihr den Vers schon mal gelesen? Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten oder auch bewahren. Es lässt sich nicht trennen, die Liebe zum Herrn und das Wort bewahren. Wenn ich den Herrn wirklich liebe, werde ich sein Wort bewahren. Das greift Johannes wieder auf im ersten Johannesbrief. 1. Johannes 2, ab Vers 3 lese ich, an dem erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das sind vielleicht Verse, die uns nicht so geläufig sind, die wir vielleicht auch gar nicht so gern lesen. Aber ich kann euch beruhigen, ich möchte nicht euch zu Schriftgelehrten machen, die das Wort kennen und den Buchstaben halten. Darum geht es hier nicht. Aber es geht schon darum, auch das Wort zu kennen und sich nach dem Wort zu richten. Selbst wenn wir davon sprechen, dass wir im Geist wandeln, müssen wir doch diesen Wandel am Wort prüfen. Und wir sollen auf dieses Wort achten. Das Wort ist wichtig. Dazu lese ich Hebräerbrief Kapitel 2. Das ist so ein schöner Vers. Kapitel 2, Vers 1. Darum sollen wir desto mehr auf das Gehörte achten, damit wir nicht daran vorbeitreiben. Was muss ich tun, um zu treiben? Was muss ich tun? Nichts, genau. Nichts Böses und nichts Gutes. Einfach nichts, das reicht. Und ich treibe daran vorbei. Ich habe mich mal in ein Schlauchboot gelegt und dachte, ich am See draußen, ein bisschen vom Ufer weg, ich entspanne mich ein bisschen, lege mich da rein. Nach einer Weile gucke ich raus und ich war wo ganz anders. Und hatte dann mächtig Probleme zurückzurudern. Aber ich habe einfach nichts gemacht. Wenn wir nichts machen, ist es so schnell, dass wir daran vorbeitreiben. Das Wort erfordert eine gewisse Aktivität. Und eine gewisse Achtung, möchte ich mal sagen. Eine gewisse Hochachtung, einen gewissen Respekt, dass wir mit dem Wort, wie wir mit dem Wort umgehen. Mir kam in der Vorbereitung da 1. Samuel 15, ist vielleicht manchen von euch geläufig, das ist Saul, der das Wort bekommt, der soll die Amalekiter ausrotten. Und was hat er getan? Er hat das Beste übrig gelassen. Ich möchte nicht auf die Einzelheiten hier eingehen, könnt ihr selber lesen, wenn ihr möchtet. Samuel kommt zu ihm und rügt ihn und Saul sagt dann, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht. Und schiebt dann die Schuld auf das Volk. Das Volk hat das Beste vom Gebannten übrig gelassen. Und Samuel sagt dann zu ihm, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, 1. Samuel 15, 22. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Und in Vers 23 sagt er, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen. Das ist stark, gell? Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat auch er dich verworfen. Das Wort ist wichtig. Das wollte ich uns erstmal zeigen, dass wir sehen, aber auch lieber wäre mir's, wenn wir wirklich eine Liebe zum Wort entwickeln und einen Hunger und zum Wort kommen möchten. Dieses Wort ist hochaktuell, besonders heute in unserer Zeit. Es ist sehr aktuell. Und je weiter die Zeit fortschreitet, desto aktueller wird es. Es sind keine Geschichten von damals, sondern es gilt heute. Auch beschreibt das Wort, wo wir herkommen, und es beschreibt, wo wir hingehen. Es beschreibt das Ende auch. Alles ist im Wort schon geschrieben. Das gibt es auch nur in diesem Wort, Geschwister. Das gibt es in keiner anderen Religion. Das gibt es im Hinduismus nicht, das gibt es im Buddhismus nicht, das gibt es im Islam nicht, das gibt es, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Es gibt es nicht. Es gibt es nur hier. Und wenn ihr schaut, was sich schon alles erfüllt hat, was geschrieben ist in Jesaja und in den Propheten allen, was sich alles erfüllt hat, das gibt es in keinem anderen Buch, nur hier. Das zeigt, was für eine Ausnahme dieses Buch ist, das ja auch das Buch heißt, ja, die Bibel. Es gibt es sonst nirgends. Umso wichtiger ist es, dass wir uns um dieses Buch kümmern. Ich wollte da ein paar Verse aus Jesaja mit euch lesen. Jesaja 42, Vers 9. Sagt der Herr, ich lese trotzdem ab Vers 8, ich bin Jahwe. Das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern, also den Götzen. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Ja? Und dann 45, Vers 21. Ja. Dort sagt er, berichtet und bringt Beweise herbei. Ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies, das Vorangegangene, was hier geschrieben ist, von alters her hören lassen? Schon längst ist es verkündet. Nicht ich, der Herr, und sonst gibt es keinen Gott außer mir, einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Der Herr weist hier auf die Einzigartigkeit der Schrift hin, dessen, was er sagt. Dann Jesaja 46, Vers 10, genau. Es gibt keinen sonst, keinen gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Dann zweite Hälfte von 11. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet. Ja, ich führe es auch aus. Das heißt, was der Herr tut und tun wird, ist alles schon in diesem Buch drin. Das zeigt nur, ich sage das, um uns zu zeigen, wie einzigartig dieses Buch ist. Dann habe ich noch einen Vers, den habe ich nicht draufgeschrieben, 48,3. Dort sagt er, das Frühere habe ich längst schon verkündet. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es hören lassen. Plötzlich tat ich es und es traf ein. Es ist sehr einzigartig, was wir hier haben. Es ist egal, was für Bücher wir sonst haben. Wissenschaftliche Literatur, alles Mögliche. Kein Buch kommt an dieses Buch heran. Und es ist das Buch, das für uns heute gilt. Das Wort gilt für uns heute. Mit welchen Versen kann ich das zeigen? habe es euch ja eigentlich schon verraten im Outline. Aber es ist immer gut, die Verse kurz anzuschauen. Wenn wir lesen im 1. Korinther 10, Vers 6, dort bezieht sich Paulus auf den Auszug aus Ägypten. Könnte man sagen, ist eine schöne Geschichte, ist super für die Kinderversammlung, spannend. Aber wie Fritz schon sagte, die Schrift wird heute relativiert und zwar ganz, ganz subtil und fein. Mir ist es wieder aufgefallen in der Zeitung, ich weiß nicht, vom 24., da kam ja noch eine Zeitung, da stand eine Überschrift, ich weiß die Überschrift nicht mehr, aber es stand drin von der Weihnachtslegende. Früher hat man noch gesagt Weihnachtsgeschichte. Und diese Geschichte ist inzwischen zur Legende geworden. Du kannst auch sagen Märchen. Die Menschen lesen es und nehmen es auf. Nicht jeder denkt über dieses Wort nach. Aber so wird langsam alles, was hier in der Schrift ist, zur Legende. Ja, zum Märchen. Es wird alles relativiert. Da stehen gute Sachen drin. Da stehen Sachen drin, oh, die sind mir zu grausam. Da steht alles Mögliche drin und kann man so oder so sehen, moralisch oder wie auch immer, ethisch. Aber das Wort ist absolut, Geschwister. Es ist absolut. Und wir müssen es so, wie es ist, stehen lassen. Selbst wenn wir es nicht verstehen, das macht nichts. Wir lassen es, bis wir es verstehen. Wenn wir es nicht verstehen, liegt es nicht am Wort, das liegt immer an uns. So, 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge nun sind als Bilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen begehren, gleich wie jene begehrt haben. Also der Auszug aus Ägypten ist für uns geschehen. Nicht nur aufgeschrieben, sogar geschehen für uns. Vers 11. Diese Dinge aber widerfuhren jene als Vorbild und sind uns zur Warnung geschrieben worden, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Diese Dinge sind passiert und jenen widerfahren für uns heute. Der Römerbrief sagt Ähnliches. Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist zu unserer Unterweisung geschrieben, damit wir durch Ausdauer und durch die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. Die Schrift ist auch ermutigend, Geschwister. Und gibt uns Ausdauer, den Lauf zu laufen. Aber diese Dinge sind geschrieben, dass wir daraus lernen. Heute, wir heute hier. Nicht nur es für Märchen halten oder interessante Geschichten, sondern sie sind für uns geschrieben, dass es auch auf uns heute einen Effekt hat. Dass wir sehen, wie Gott mit seinem Volk, mit den Menschen, mit uns handelt. Dass wir verstehen, warum uns manche Dinge passieren. Meine Frau und ich haben vor ein paar Tagen die Geschichte von Hiskia wieder gelesen. Ein sehr, sehr guter König, der viele Reformen gemacht hat. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Wenn nicht, müsst ihr ihn unbedingt kennenlernen. Er ist sehr wichtig. Die Geschichte von Hiskia kommt dreimal vor in der Bibel. Dreimal die gleiche Geschichte. Sie muss wichtig sein. Hiskia räumt auf, aber es kommen Dinge, da heißt es dann, Gott erprobte ihn. Er hat drei Tests bekommen, obwohl er sehr gut war. Weil wir denken gerne, ich genauso, wenn ich dem Herrn folge, wenn ich ihm gehorche, wenn alles gut ist, dann muss auch alles gut laufen. Das ist nicht zwangsläufig so. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Hiskia war da, alles war gut und plötzlich kommen die Assyrer, mächtig, furchtbar. Hiskia betet, geht zum Herrn und der Herr regelt die Sache. 185.000 Assyrer sterben und ziehen wieder ab. Ist sogar außerbiblisch belegt. Dann, alles gut, Hiskia wird krank, todkrank. Er betet und bekommt 15 Jahre dazu. Prüfung bestanden. Dann kommt eine Delegation aus Babylon. Der letzte Test. Und sie beglückwünschen ihn zu seiner Genesung. Und Hiskia zeigt ihnen alles, was er hat. Eine Prüfung, er ist durchgefallen, leider. War trotzdem nicht schlecht alles, aber ich will nur damit zeigen, wir können daraus lesen, lernen, wie der Herr auch mit uns handelt. Dinge, die uns passieren, können wir verstehen, wenn wir sehen, wie Gott mit den Menschen, mit seinem Volk gehandelt hat, auch im Alten Testament. Es ist derselbe Gott heute wie damals. Deswegen sagt Jesaja, ich bin wieder bei Jesaja 34, wenn ihr mitblättern wollt, ist immer gut, es auch zu sehen. 34, 16 sagt der Herr, forscht im Buch des Herrn nach und lest. Es fehlt nicht eins von diesen, keins vermisst das andere. Denn der Mund des Herrn, er hat es befohlen und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Forscht im Buch des Herrn. Das heißt nicht, wie gesagt, ich möchte nicht, dass wir jetzt alle Schriftgelehrte werden. Das muss es nicht sein. Aber es ist wichtig, Zeit mit dem Wort zu verbringen, auch etwas zu blättern, nach vorn, nach hinten, zu schauen, zu lesen, die Zusammenhänge erkennen. Wenn ihr eine Bibel mit Querverweisen habt, mal die Querverweise lesen. Ist oft sehr erhellend. Und dann noch, wer es anschauen will, Sprüche 25, Vers 2, dort heißt es, die Ehre Gottes ist es, etwas zu verbergen. Aber die Ehre der Könige ist es, die Dinge zu erforschen. Und wir sind ja Könige, in Wartestellung aber trotzdem. Wir sollen die Dinge erforschen, wir sollen Gott kennen. Dafür ist sein Wort da. Und dann ein Psalmwort, was viele von euch kennen. Ich freute mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Psalm 119, Vers 162. Aber eine Beute fällt dir nicht einfach in den Schoß. Oder? Du musst erbeuten. Du musst etwas tun. Das ist auch ein Kampf, gewissermaßen. Sonst gibt es keine Beute. Und dann auch, ganz wichtig, wenn wir den Herrn kennen, in seinem Wort, kommt auch die Freude am Herrn. Da möchte ich Nehemia 8 mit euch lesen. Das ist so ein gutes Kapitel, was das betrifft. Nehemia 8, ab Vers 8. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor, nicht zu viel auf einmal, und gaben den Sinn an, so dass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemia, das ist der Tirschata, also der Statthalter, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig, seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Sie haben geweint, weil sie ergriffen waren von dem Wort. Berührt waren von dem Wort. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still. Also sie sollen nicht weinen. Denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. So, wenn wir den Herrn erkennen, kommt auch eine Freude am Herrn auf. Erkennen im Wort. Und natürlich gibt es auch ein Erkennen des Herrn in unserer, sage ich mal, Erfahrung, dass wir ein Problem haben, beten und merken, der Herr hat es gelöst. Habe ich auch schon erfahren. Gibt auch eine Freude am Herrn. Natürlich, unser Herr ist lebendig und er wirkt. Und im Wort erkennen gehört auch dazu. Und darum geht es mir heute Abend. Natürlich ist das Wort auch unsere Speise. Jeremia 15, Vers 16, wer kann es zitieren? Ja, was? Deine Worte waren meine Speise, das ist Luther. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Egal wie, Hauptsache wir essen sie. Aber jetzt lese ich noch Hebräer 5, das ist mir auch noch wichtig. Da sehen wir, dass unsere Speise sich durchaus auch ändern kann. Hebräer 5, Abvers 13. Denn wer noch Milch bekommt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Die feste Speise aber ist für Gereifte, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Also das Wort ist Milch, kennt jeder von uns hoffentlich, 1. Petrus 2, Vers 2, die lautere Milch des Wortes. Aber es gibt auch eine Speise für die Gereiften, eine feste Speise. Das ist dieses zweischneidige Schwert aus dem Mund des Herrn. Das ist keine Milch mehr. Er nennt es hier das Wort der Gerechtigkeit. Das Wort der Gerechtigkeit. So, wir sollen auch schauen, dass wir den Herrn genießen, essen und zunehmen darin. So wie es Paulus zu Timotheus sagt, dass seine Fortschritte allen offenbar werden. Wir wollen Fortschritte machen. Wir wollen auch wachsen, zunehmen. Zunehmen im Leben, auch durch das Wort der Gerechtigkeit. Und dieses Wort, das ist ein etwas seltsamer Vers, aber wir lesen ihn in Jakobus. Es sind Verse, die ihr alle kennt, aber wir sprechen drüber. Jakobus 1 sagt Jakobus, darum nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen zu retten vermag, und legt alle Unsauberkeit ab und all die viele Schlechtigkeit. Werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes und kein Täter ist, der gleicht einem Mann, der sein angeborenes Gesicht im Spiegel beschaut. Denn er hat sich selbst beschaut und ist fortgegangen und hat sogleich vergessen, wie er aussah. So, zum einen das eingepflanzte Wort, das wir schon haben, mit Sanftmut annehmen. Der Herr erinnert uns oft durch sein Wort an gewisse Dinge. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich auf das Sprechen des Herrn? Nehme ich es an? Oder nehme ich es nicht an? Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, nicht mit Diskussionen. Und das Wort hier in diesem Zusammenhang zeigt auch, es ist ein Spiegel. Wenn wir im Wort lesen, erkennen wir, wie der Herr ist, aber wir sehen auch oft, wie wir sind. Wir schauen unser Gesicht im Spiegel an. Man muss nicht erschrecken, das ist halt so, wie es ist. Aber wir nehmen das Wort an und werden ein Täter des Wortes. Es ist nicht gut, wenn der Herr zu uns spricht, mit Entschuldigungen zu antworten und Ausreden. Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Der Herr kennt uns, wir kennen uns auch. Und es ist immer gut, sich selbst gegenüber und dem Herrn gegenüber ehrlich zu sein. Er weiß sowieso alles. Ich habe noch ein Beispiel, aber das lasse ich jetzt weg, sonst wird es zu viel. Aber Jesaja 48, Vers 18 möchte ich noch lesen. Dort sagt der Herr, ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet. Dann wäre wie der Strom dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Ein Satz, der beginnt mit ach. Man merkt, wie es dem Herrn leid tut. Ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet. Wenn wir uns nach dem Wort richten, das ist immer, immer zu unserem Besten, Geschwister. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Pfad, Psalm 119. Wenn ich mich nach dem Wort richte, diesem Licht entlang gehe, dann ist gut. Das Wort macht uns viele Vorgaben. Ich rede nicht jetzt von Gesetz halten. Es gibt viele Dinge im Wort, die stehen wortwörtlich drin. Es gibt aber auch viele, viele Dinge, die zeigt der Herr uns als Bilder. Aber er meint sie genauso ernst. Zum Beispiel in der Schöpfung, er schafft Adam. Und dann kommt Eva. Das heißt dann, er schuf sie männlich und weiblich, heißt es dort. In unserem Deutschen heißt es immer Mann und Frau, aber im Urtext heißt es männlich und weiblich. Er nennt das Geschlecht, die zwei, die es gibt. Und dann bringt er Eva zu Adam und dann heißt die zwei wurden ein Fleisch. Das heißt, er hat sie geschaffen und hat auch, ich möchte es mal so ausdrücken, ist vielleicht ein altmodisches Wort, aber er hat die Ehe gestiftet. Er hat die Ehe eingeführt. Er hat Eva zu Adam gebracht. Er hat sie nicht einfach laufen lassen und macht mal, sondern er hat Eva zu Adam gebracht. Man kann sagen, sie haben geheiratet, in unseren Worten heute. Es war eine Ehe. So war es. Und so soll es sein. Was anderes gibt es nicht in den Augen des Herrn. Und der Herr bestätigt es, obwohl es kein Gesetz gibt. Sonst, es gibt es nicht. Der Herr bestätigt es in Matthäus 19. Da kommen die Pharisäer zu ihm und wollen ihn testen und fragen ihn über Scheidung. 19,3, sie kommen, versuchten ihn, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jeder beliebigen Ursache von seiner Frau zu scheiden? Der Herr sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der sie schuf, sie von Anfang als Mann und Frau gemacht hat? Und gesagt hat, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengejocht hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben? Also geht's doch. Und sich so von ihr zu scheiden. Dann sagt der Herr zu ihnen, wegen eurer Herzenshärte hat euch Mose erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Doch von Anfang an ist es nicht so gewesen. Das heißt, von Anfang an war es nicht so gedacht. Die Juristen sagen, es gibt den Wortlaut des Gesetzes, aber es gibt auch den Geist des Gesetzes. Und das könnte man hier so sagen. Von Anfang an hat er sie geschaffen, als Mann und Frau, als männlich und weiblich, hat sie zusammengeführt zu einem Ehepaar, die zusammenbleiben sollen. Punkt. So war es von Anfang an gedacht und so gilt es. Und so gibt es viele Bilder, die wir sehen, wie der Herr es meint, wie es sein soll. Mit der Gemeinde verhält es sich ähnlich. Es steht eigentlich gar nicht, ja, eigentlich, ich relativiere es, nicht, es steht nicht so viel explizit über die Gemeinde im Neuen Testament. Im Alten Testament praktisch nichts. Es ist ein Geheimnis gewesen. Der Herr sagt, ich will meine Gemeinde bauen, und er sagt einiges noch in Matthäus 18 über die Gemeinde. Dort sehen wir, dass man die Gemeinde hören kann und dass man der Gemeinde etwas sagen kann. Sprich, das ist nicht irgendwie ein abstraktes Gebilde in der Luft, sondern es muss irgendwas Greifbares sein, ja. Und dann schreibt Paulus eine Menge über die Gemeinde im Epheserbrief. Aber in Offenbarung 1 sehen wir ein ganzes Bild über die Gemeinde. Man muss sich wirklich mal mit den Details da drin beschäftigen. Der goldene Leuchter, der die Gemeinde repräsentiert, zeigt die Natur der Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Und man sieht auch, sie ist Gold, sie ist zwar himmlisch, aber sie steht auf der Erde. Und zwar in jedem Ort ein Leuchter. Und wir sehen diesen Christus, der unter den Gemeinden zu sehen ist, unter den Gemeinden wandelt. Ich liebe immer diesen Satz, unter den Leuchtern einen. Nur einen. Nur einen. Und das ist nicht der Papst. Es gibt nur einen, das ist Christus. Und niemand sonst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er wandelt unter den Leuchtern. Das heißt, es gibt auch eine Gemeinschaft unter den Leuchtern. Es ist nicht jeder für sich allein. Das geht schon daraus hervor, in Offenbarung 1, dass der Herr zu Johannes sagt, was du siehst, schreibe in ein Buch, Offenbarung 1,11, und sende es an die sieben Gemeinden. Ein Buch an sieben Gemeinden. Das heißt, was der Herr rügt an jeder Gemeinde, lesen auch alle anderen. Es könnte auch alle anderen irgendwann mal betreffen, so ist es ja nicht, ja. Und was der Herr lobt, lesen auch alle anderen. Das heißt, es gibt eine Gemeinschaft unter den Gemeinden. Keine ist für sich und sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und es gibt unter den Leuchtern einen. Das heißt, diesen einen müssen wir kennen, Geschwister, damit wir ihn auch unterscheiden können von anderen. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt unter uns nicht den einen Menschen, der Bescheid weiß, der die Bibel so gut kennt, dass ich alles einfach nehmen kann, was er sagt. Auch Paulus sagt, prüft alles. Auch was ich heute Abend sage, prüf es. Und wie prüfst du es? Anhand der Schrift. Lies die Verse. Kann das sein, was er da erzählt hat, oder ist das Unsinn? Wir müssen es prüfen. So gibt es viele Dinge, die der Herr uns zeigt als Bild, wie die Gemeinde. Hier, als Offenbarung 1 ist ungeheuer wichtig für die Gemeinde. Und es ist für die Gemeinden geschrieben, sagt der Herr noch in Kapitel 22, Offenbarung 22 dann. Es ist für die Gemeinden geschrieben. Es gibt natürlich auch Dinge, das sind nicht die 10 Gebote und trotzdem sind es Gebote. Im Neuen Testament sind, glaube ich, mehr Gebote als im Alten. Zum Beispiel etwas recht Einfaches, was der Herr sagt in Matthäus 5, explizit. Ich hoffe, wir haben noch die Zeit, aber ich bin schon halb durch. Matthäus 5, 23 lese ich. Darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh erst und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Das ist ein Gebot. Das heißt, wenn du in die Gemeinschaft kommen willst mit dem Herrn zum Altar und ich merke, jemand hat etwas gegen mich, nicht ich habe etwas gegen jemand anders, jemand hat was gegen mich, dann lasse ich die Gabe dort, versöhne mich und dann kann ich wieder in die Gemeinschaft kommen. Sonst ist die Gemeinschaft mit dem Herrn gestört. Dann lese ich noch, was eigentlich dazugehört, 1. Korinther 11. Was das Brotbrechen betrifft, das ja auch eine Gemeinschaft mit dem Herrn ist. Es ist die Gemeinschaft des Leibes Christi, die Gemeinschaft des Blutes Christi. Und dort wird es dann richtig kritisch. Aber das Wort sagt es uns zu unserem Besten, Geschwister. 1. Korinther 11, 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer aber unwürdig das Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, wird an dem Leib und dem Blut des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, indem er den Leib nicht unterscheidet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Das ist sehr kritisch. Das ist wirklich ernst. Jetzt kann man sagen, unwürdig ist natürlich Auslegungssache. Was heißt unwürdig? Kann man diskutieren. Aber wenn wir den Vers davor lesen, sagt er ja, so oft ihr dieses Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Unwürdig heißt, ich respektiere nicht den Tod des Herrn. Ich missachte oder verachte den Tod des Herrn. Der Tod des Herrn, der alles weggenommen hat. Um es auf Matthäus 5 zu beziehen, auch alles Trennende, alles, was zwischen uns steht, hat der Herr am Kreuz erledigt. Das ist sein Tod. Und wenn ich etwas lasse zwischen mir und einem Bruder, zwischen mir und dem Herrn, dann respektiere ich nicht seinen Tod. Ich gehe unwürdig zum Tisch. Das geht nicht. Solche Dinge gehören ausgeräumt. Solche Dinge gehören ausgeräumt. Die können wir nicht anstehen lassen. Sie gehören ausgeräumt zu unserem jeweils einzelnen Besten. Ja? Ihr seht, das Wort ist wichtig und auch das Wort zu kennen. So, jetzt gehen wir noch den Rest schnell durch. Hebräer 4, Vers 12 haben wir vorhin gelesen, das Wort ist lebendig und scharf und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Vers. Vor allen Dingen für alle, die im Geist wandeln wollen. Dann brauchst du das Wort. Warum? Weil unser Empfinden, unsere Entscheidungen immer gefärbt sind. Gefärbt von unserer Erziehung, von unserer Mentalität, von unserer Bildung, von den Moral-Ethik-Maßstäben, die wir vermittelt bekommen haben in der Erziehung oder auch in unserer Umgebung. Alles, was wir empfinden, ist gefärbt. Deswegen brauche ich das Wort, das scheidet. Daran muss ich entscheiden, wenn ich ein Empfinden habe, passt es zum Wort. Wir brauchen das. Sonst ist all mein geistliches Empfinden, das hängt irgendwo in der Luft. Denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach unbestimmt, unsicher. Kann sein, kann nicht sein, aber das Wort ist fest. Das Wort ist absolut. Wenn ich ein Empfinden habe, muss ich es mit dem Wort decken. So, den Rest. Das Wort ist auch für unseren Kampf natürlich. Das Wort reinigt uns. Der Herr sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das Wort heiligt uns. Aber auch nicht auf nicht falsch verstehen, mystische Art und Weise, sondern indem ich das Wort kenne. Ja, nochmal Psalm 119, Vers 9. Wie hält ein junger Mann, in der Kinderversammlung lernen sie es alle auswendig, hoffe ich, Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält, ich lese aus der Elberfelder, ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? So einfach. Aber das Wort heilig, das ist natürlich nach Epheserbrief auch ein Wasserbad. Das kennt jeder von uns. Du kommst morgens zum Wort. Erst ins Bad, das Gesicht waschen, dann an die Bibel, ein Wasserbad. Oder wenn es morgens nicht reicht, dann halt mittags oder abends, aber versäume es nicht. Und das Wort trennt von der Welt, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Sehr wichtig, Gerd hat es heute Morgen gesagt, ihr jungen Männer, ihr seid stark, ihr habt den Feind überwunden. Warum? Weil das Wort in euch bleibt. Da sehen wir, wie wichtig das Wort ist, das in uns bleibt. Das Wort ist auch eine Grundlage für unser Gebet. Ihr könnt die Verse selber nachlesen. Daniel und Nehemia, sie kannten das Wort sehr, sehr gut und haben den Herrn erinnert an sein Wort. Sie haben auf der Basis dieses Wortes gebetet und haben gesagt, Herr, hier hast du doch das und das gesagt. David sagt es auch in Psalm 27, mein Herz hält dir vor dein Wort, sagt er dort. Das ist das Wort der Verheißung auf, und das ist eine Grundlage für unser Gebet. Den letzten Punkt, den möchte ich unbedingt noch lesen. 2. Chronik 15. Das zeigt, was für ein Effekt das Wort hat. Es geht hier um den König Asa, einer der 8 guten Könige im Königreich Juda. Ab Vers 8 heißt dann, als aber Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Oded hörte, fasste er Mut. Und er schaffte die Scheusale weg aus dem ganzen Land, Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim eingenommen hatte. Das war schon in der Zeit, als Israel weggeführt war. Und er erneuerte den Altar des Herrn. Ganz wichtig, er erneuerte die Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja. Da gab es ja Könige, die haben den Altar sogar weggerückt und den Tempel zugenagelt, verschlossen. Aber er erneuerte den Altar, das heißt, die Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Er erneuerte den Altar, der vor der Vorhalle des Herrn stand, und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremden, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen wohnten. Denn in Menge waren sie aus Israel zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Also aus den 10 Stämmen sind viele nach Juda gegangen, nach Jerusalem, weil sie den Herrn gesucht haben. Das zeigt, wenn wir uns nach dem Wort richten, das stärkt auch das Zeugnis. Das macht, ich drücke es einfach mal so aus, das macht die Gemeinde attraktiv. Das Wort ist es. Und der Herr schafft und wirkt alles durch das Wort. Daran möchte ich noch erinnern. Johannes sagt, es gibt nichts, was nicht durch das Wort entstanden ist. Gell? Johannes 1, Vers 3. Es gibt nichts, was nicht durch das Wort entstanden ist. So lass uns um dieses Wort uns kümmern. Wir haben wirklich einen Schatz in unseren Händen. Lob den Herrn.